Guten Morgen miteinander. Zu Beginn gleich einen Witz. Nicht eine Textlesung, sondern erstmal ein Witz. Und zwar gibt es in Amerika einen Witz, der wurde ein sehr beliebter Witz so in der christlichen Szene. Und zwar geht er so. Da ist ein Mann unterwegs auf eine Brücke und dann sieht er einen Mann, wie er da an der Brücke steht und darüber nachdenkt, herunterzuspringen. Und dann geht dieser Mann dorthin und sagt, hey nein, tu das nicht, spring nicht herunter. Und der andere sagt, ja nein, niemand liebt mich. Sagt er, ja doch, aber sicher, Gott liebt dich. Glaubst du an Gott? Und dann sagt der andere, ja schon. Und dann sagt der Mann wieder, ja, bist du ein Christ oder bist du ein Jude? Ja, ein Christ. Hey, cool, ich auch. Protestantisch oder katholisch? Und dann sagt er, ja, protestantisch. Hey, cool, ich auch. Welche Denomination? Ja, ich bin ein Baptist. Hey, cool, ich auch. Ein Baptist aus den Nordstaaten oder ein Baptist aus den Südstaaten? Sagt er, ja, ich bin ein Baptist aus den Nordstaaten der USA. Hey, cool, ich auch. Ein konservativer oder ein liberaler Baptist aus den Nordstaaten? Ich bin ein konservativer Baptist aus den Nordstaaten der USA. Hey, cool, ich auch. Bist du aus der Region der großen Seen oder eher aus dem Osten? Ich bin ein konservativer Baptist der Nordstaaten aus der Gegend der großen Seen. Hey, cool, ich auch. Gehörst du dem Bündnis von 1879 an oder dem Bündnis von 1912? Sagt er, dem Bündnis von 1912. Sagt er, stirb, du Ungläubiger. Und wirft ihn die Brücke. Ja, so kann es gehen. Nein, hoffentlich nicht. Ein spektakulärer Witz. Ist natürlich ein bisschen übertrieben und hoffentlich auch nie so in der Wirklichkeit passiert. Aber ich finde, er verdeutlicht so ein bisschen etwas, was uns vielleicht etwas beschäftigt und auch Nicht-Christen beschäftigt über das Christentum. Da reden diese Christen immer von der Liebe und sie reden von der Gnade und warum gibt es dann so viele Spaltungen? Warum gibt es etwa 30.000 bis 40.000 verschiedene Denominationen, die teilweise schon gut miteinander auskommen, aber teilweise auch wirklich krass verkracht sind und zerstritten sind? Jetzt heute ist es nicht mehr ganz so dramatisch wie etwa vor 500 Jahren. Ich weiß, ich komme immer auf die Reformation zu sprechen, das ist einfach so spannend. Da haben sich ja die Katholiken und die Protestanten aufs Heftigste bekämpft, haben sich gegenseitig umgebracht, haben sich gegenseitig wegen Irrglauben auf die Scheiterhaufen gestellt. Das haben wir heute nicht mehr ganz so, aber man fragt sich trotzdem, wo ist in diesen 30.000 Denominationen eine Einheit? Einheit, soll das eine Einheit sein? Und wir haben ja heute eigentlich der letzte Tag der Allianz-Gebetswoche. Wir haben genau vor einer Woche angefangen in Münster mit dem Münstergottesdienst. Sehr eindrücklich, die Kirche war sehr voll. Und diese Allianz-Gebetswoche, die hat sich weitergezogen, eben auch im House of Prayer mit verschiedenen Anlässen. Wir haben ja unseren Gebetsabend im House of Prayer veranstaltet. Wir hatten Leitertreffen im House of Prayer. Wir sind mit den Teens am Freitag hin. Und für jeden war etwas mit dabei. Und ich kann euch sagen, ich persönlich fand diese Woche sehr ermutigend, sehr positiv. Weil ich finde, es war nicht irgendwie so eine Einheit, so auf Biegen und Brechen, wo man irgendwie so ganz krampfhaft versuchen muss, einen gemeinsamen Nenner zu finden, dass man es überhaupt im gleichen Raum miteinander aushält. Sondern es war deshalb ermutigend, weil diese Einheit, finde ich, deswegen zustande gekommen ist, weil wir alle das gleiche Zentrum haben des Glaubens. Und diese Einheit ist etwas ganz fundamental Wichtiges in der Bibel. Etwas fundamental Wichtiges, was sich auch Gott von den Christen wünscht. Als Jesus im Garten Gethsemane ein Gebet spricht, in Johannes 17 können wir das nachlesen, ein sehr eindrückliches Gebet, da betet er unter anderem auch für die Jünger. Und er sagt dort, er betet zum Vater und sagt, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, die habe ich auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, so sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Eine richtige, eindrückliche Aussage. Und das soll heute Morgen so als Schluss dieser Allianzgebetswoche nochmal das Thema sein. Einheit. Einheit unter den Christen. Wie geht das eigentlich? Was ist das überhaupt? Wie können wir Einheit haben? Hier noch eine, genau, diese Folie der Allianzgebetswoche. Und ich möchte jetzt den Predigttext lesen von in Epheser 4, die Verse 1 bis 6. Als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, bitte ich euch nun, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit meine ich dies: ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Ein beeindruckender Text, hat schon fast etwas von einem Glaubensbekenntnis oder so einen Lehrtext, den man in der frühen Kirche oft liest. Und jetzt behalten wir im Hinterkopf, dass ja Paulus sich mit all seiner Kraft und mit all seiner Energie sich investiert hat, um Gemeinden zu gründen. Gemeinden zu gründen, um das Evangelium weiter zu verbreiten. Um einerseits den Juden zu zeigen, dass ihr lang ersehnter Messias, dass das eben Jesus ist. Und natürlich ging Paulus auch zu den Nichtjuden, um auch ihnen zu zeigen, was das Evangelium ist. Aber dieses Gemeindegründen, das war ja nur eine Aufgabe von ihm. Der ist ja nicht nur hingegangen, hat eine Gemeinde gegründet und ist in die nächste Stadt, sondern er wusste auch, die brauchen eine langfristige Begleitung, damit sie das Richtige glauben und nicht anfangen, in irgendwelche komischen Richtungen abzudriften. Und deswegen hat ja Paulus seine Helfer geschickt und ihnen diese Briefe mitgegeben, wie jetzt auch hier der Epheserbrief. Und obwohl er im Gefängnis sitzt, ist es ihm so ein riesiges Anliegen, dass diese jungen Gemeinden, die gegründet worden sind, nicht einfach gleich wieder eingehen oder auseinanderbrechen wegen irgendwelchen Streitigkeiten, sondern dass sie stark im Glauben werden und verstehen, worum es eigentlich geht. Weil die Leute waren ja damals in dieser Hinsicht nicht wirklich anders als heute. Weil wenn man so durch die Briefe des Neuen Testaments durchblättert, dann könnte man sich eigentlich fast regelmäßig an den Kopf fassen und sagen, hey, jetzt ist doch dieser Paulus zu euch gekommen, hat es euch erklärt, ist 2-3 Jahre geblieben und kaum ist er weg, fängt er an, irgendwelche komischen Ideen zu entwickeln. Warum? Und das Spannende ist ja, bevor er in dieser Passage hier darauf eingeht, was Einheit ist, gibt er eigentlich im Prinzip noch ein paar Kommunikationsregeln durch. Und ich glaube, dass diese Kommunikationsregeln heute noch genauso relevant sind wie vor 2000 Jahren. Vers 2. Keiner soll sich über den anderen erheben. Keiner soll sich über den anderen erheben. Das heißt, sei demütig. Sei dir bewusst, dass du nichts Besseres bist als der andere. Denn wie oft fängt eine Streitigkeit deswegen an oder eine theologische Diskussion deswegen an, weil man irgendwie denkt, ich habe die Wahrheit eigentlich schon besser geschnallt als der andere, aber der braucht halt noch ein bisschen länger, dem muss ich noch so ein paar Eimer Wahrheit vor die Füße kippen und dann hat er es auch gerafft. Ich glaube, es ist leicht, in ein solches Denken zu kommen. Wenn wir das auf heute übertragen, ich habe so darüber nachgedacht, was habe ich schon alles so gesagt im Studium und gedacht. Zum Beispiel, die Liberalen wieder. Ne? Die Liberalen, die lesen die Bibel gar nicht und nehmen sie nicht ernst und kommen auf irgendwelche Ideen. Oder dann auch, das ist wieder mal typisch Fundi. Ne? Die nehmen alles so wörtlich, dabei sollten sie es doch mal differenziert anschauen. Oder auch die Charismatiker und Pfingstler, die sind mir schon suspekt, die mit ihrem Heiligen Geist. Ich frage mich, geht das bei denen mit rechten Dingen zu und her? Und ich glaube, man könnte jetzt lang weitermachen, wir haben ja immerhin 30.000 Denominationen. Und da spricht Paulus uns zu, keiner soll sich über den anderen erheben. Keiner soll sich über den anderen erheben, seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Aber Achtung, was hier nicht steht, ist, es ist nicht so wichtig, was wir genau glauben. Wichtig ist einfach, dass wir uns akzeptieren und liebevoll miteinander umgehen. Das schreibt hier Paulus nicht. Wir leben ja heute im postmodernen Zeitalter. Post heißt nach, moderne, also nach der Moderne. Und man könnte über dieses Thema jetzt schon einen langen Vortrag machen, aber so ein Schlüsselelement dieser Postmoderne ist, dass man nicht mehr behaupten darf, dass man eine Wahrheit hat, dass man jetzt so die absolute Wahrheit besitzt. Es hat jeder eine Wahrheit. Du hast eine Wahrheit und die stimmt für dich. Ich habe eine Wahrheit, die stimmt für mich. Und ihr habt auch alle eine Wahrheit. Und es ist super, wenn ihr alle eine Wahrheit habt. Deswegen spricht man manchmal auch vom Post-Truth, also Nach-Wahrheit-Zeitalter. Ein Zeitalter, wo man nicht mehr wirklich sagen kann, was ist Wahrheit. Und wir werden gleich sehen, dass Paulus von diesem Standpunkt ziemlich weit davon entfernt ist. Aber nichtsdestotrotz, bevor er dann wirklich da in diese Erklärung reingeht, diese Kommunikationsregeln, behaltet das im Hinterkopf. Seid freundlich, geht rücksichtsvoll miteinander um. Wenn wir dann im Text weitergehen, ein Vers weiter, dann gibt es ein Wort, das ich beim Durchlesen irgendwie so überlesen habe, was ich irgendwie nicht so wichtig fand. Und dann beim Nachdenken habe ich gedacht, das ist eigentlich so ein Schlüsselwort. Es ist nämlich das Wort bewahren. Warum bewahren? Gerade so in der Allianzgebetswoche und natürlich auch nach der Allianzgebetswoche, da gibt es ja so viel Programm, was geplant wird, was durchgeführt werden und besprochen und Sitzungen und alles. Und dann könnte man fast irgendwie so den Gedanken bekommen, dass die Einheit, dass wir die jetzt selber machen. Wir machen Programm, wir treffen uns und dann generieren wir Einheit. Ja, hoppla, komm ich da wieder an. Das ist das Heilige. Okay. Genau, Einheit machen wir eben nicht selber. Können wir nicht selber machen. Wir üben hier nicht irgendwie so Seelenverwandtschaft oder so, sondern diese Einheit zwischen den Christen ist ein Geschenk von Gott, was von Gott geschenkt wird. Und deswegen steht hier, dass wir es bewahren sollen, weil wir diese Einheit nicht von selbst aufbringen können. Unsere Aufgabe ist es jetzt, diese hergestellte Einheit von Gott eben zu bewahren, ihr Sorge zu tragen, sie von Angriffen zu beschützen. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Ihr kennt ja das Programm, das Thema der Allianzgebetswoche. Ich habe es nochmal hier. Shalom. Ich da wieder. Sehr gut. Shalom, Friede. Und so wie menschliche Einheit irgendwann, wenn sie so selber aus sich herauskommt, so wie menschliche Einheit wieder irgendwann in sich zusammenfällt, so fällt auch menschlicher Friede oft auf kurz oder lang wieder in sich zusammen. Aber Gott gibt uns diese Verheißung hier in diesen Versen und macht Mut. Ihr sagt, hey, ihr kommt aus verschiedenen Kulturen, ihr habt eine andere Herkunft, ihr habt unterschiedliche Prägungen. Da haben wir die Korinther. Hey, ihr seid so aufgewachsen, ihr habt diese Überzeugung gehabt. Oder ihr seid die Basler, ihr habt diese Überzeugung. Oder das ist die Gemeinde aus Jerusalem. Die waren früher Juden, die haben nochmal andere, die bringen nochmal etwas anderes mit. Oder auch, wir sind Evangeliker, auch wir haben bestimmte Überzeugungen. Aber vielleicht haben ja auch andere Gemeinden Überzeugungen, die eigentlich ganz biblisch sind, aber wir sehen sie trotzdem ein bisschen anders. Keiner soll sich über den anderen erheben, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Und jetzt sind wir eigentlich so mittendrin. Was heißt Einheit eigentlich? Welche Einheit ist uns geschenkt, die wir dann bewahren sollen? Und er kommt da gleich mit dieser ganzen Liste. Und keine Angst, ich mache es kurz und schmerzlos. Ihr müsst also nicht Angst haben, dass es jetzt ein ewiger Vortrag gibt. Ein Leib. So ein Stichwort, was wir ja im November in der Predigtserie über die Gemeinde auch gehabt haben. Ein Bild, das Paulus gerne verwendet für die Gemeinde. Und in Galater 3, Vers 28, da steht eigentlich sehr schön, was damit gemeint ist. Er schreibt dort, hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Dieses faszinierende Bild von diesem Leib, der zusammengefügt worden ist von Gott, ein Leib. Und wir lesen auch, dass kein Körperteil von sich behaupten kann, dass er irgendwie besser ist als das andere, weil es alle braucht. Und dieser Leib, Jesus, können wir eigentlich sagen, dass wir alle als Mitglieder dieses Leibs die DNA von Jesus auch mit uns, in uns haben. Dann auch ein Geist. Jesus hat versprochen, dass er einen Stellvertreter senden wird. Das ist jetzt nicht irgendjemand, irgendein Mensch oder irgendein Geist, sondern eben der Heilige Geist, den alle Gläubigen haben, die sich bekehrt haben. Wir lesen ja bereits in Vers 3 von ihm, da steht, dass die Einheit eben von Gottes Geist geschenkt worden ist. Durch den Heiligen Geist sind wir an Gott gebunden und auch miteinander verbunden. Eine Hoffnung. Hoffnung ist so ein Wort, so ein Schlagwort, was aktuell ist. Und ich glaube, wir haben alle viele Hoffnungen. Zum Beispiel, dass irgendwie heute Nachmittag das Wetter schön wird. Oder dass der FC Basel, gut, jetzt nicht aus meiner Sicht, aber dass der FC Basel Meister wird. Da gibt es Hoffnung in unseren Beziehungen, in unseren Ehen, Karrieren, Kinder, ganz vieles. Überall gibt es so Hoffnungen und ganz unterschiedliche. Aber jetzt sagt der Paulus, eine Hoffnung. Das ist die Hoffnung, die wir alle gemeinsam haben. Dass wir durch Jesus Zugang haben zu Gott, dass wir nach dem Tod ein ewiges Leben haben werden. Im Titusbrief, da schreibt Paulus, seine Gnade führt auch dazu, dass wir voll Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten, die unser höchstes Glück bedeutet. Das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit. Diese Hoffnung ist es, die uns zusammenschweißt, die uns Einheit gibt, egal in welchen Lebensumständen du oder ich bist. Ein Herr. Wir haben nicht viele verschiedene Herren, sondern der einzige Herr ist Jesus. Der wichtigste Teil in Gottes Plan, um diese Einheit überhaupt zu gründen, ist eben, dass Jesus den Tod am Kreuz erlitten hat. Und das macht Paulus nicht nur an dieser Stelle ganz klar. Das heißt, um es jetzt ganz pointiert auszudrücken, Einheit zu bewahren heißt, ganz besonders die zentralen Dinge unseres Glaubens hochzuhalten und zu betonen. Ein Glaube. Geglaubt wird heute auch viel. Der Ozean und die Auswahl an Religionen, was es gibt, ist riesig, auch an Ideologien und Überzeugungen. Und vieles ist auch heute zum Ersatzglauben geworden. So ein Paradebeispiel ist Fußball. So je nachdem, wenn man sieht, was da an diesen Bannern für Slogans hängen, hat man schon irgendwie das Gefühl, dass es mehr ist als nur ein Fan-Dasein. Oder ein anderes beliebtes Beispiel, auch der Umweltschutz. Und jetzt versteht mich recht, ich habe nichts gegen Umweltschutz. Ich finde es super, wenn die Schöpfung bewahrt wird. Aber die Einheit der Christen wird nicht primär dadurch gewahrt, indem wir unseren gemeinsamen Nenner im Naturschutz finden. Und ich sage das deswegen, weil es einfach eine Beobachtung ist, so im deutschsprachigen Raum, dass einfach wahnsinnig viel, dass man sich so auf dem Naturschutz wiederfindet und überall sonst hat man keinen gemeinsamen Nenner mehr. Der gemeinsame Nenner ist der Glaube und das Vertrauen in den einen Gott. Oder auch nochmal pointiert formuliert, wo Christen nicht mehr an Gott glauben, kann die Einheit, von der Paulus hier spricht, nicht bewahrt werden. Eine Taufe. Im Römerbrief steht eindrücklich, durch die Taufe sind wir in Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichliche, herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Es ist eigentlich fast ironisch, dass die Taufe hier steht, weil die Tauffrage so unter Theologen zusammen mit dem Abendmahl und der Vorherbestimmung wahrscheinlich so eins der Top 3 Themen, wo man sich die Köpfe gerne einschlägt, schon seit Hunderten von Jahren. Wo man sich uneinig ist, ist jetzt die Glaubenstaufe, manchmal auch Erwachsenentaufe genannt. Ist das jetzt das Wahre? Oder doch die Kindertaufe? Und ich glaube, die Frage ist wichtig, dass man sich da auseinandersetzt in einem, auf eine gute Art. Aber muss man sich deswegen die Köpfe abreißen? Wir denken wieder an Zwingli. Ihr kennt ja wahrscheinlich, was er gemacht hat mit den Wiedertäufern. Hat sie in der Limmat versenkt. Geht man so freundlich, geduldig und liebevoll miteinander um? Ich persönlich glaube nicht, dass sich die Christen wegen solchen Fragen voneinander abspalten sollen. Soll ich hinterher führen, links, ja? Bitte. Ja, auch wegen dem Mikrofon sollte man sich nicht voneinander spalten. Das schon als Letztes. Ein Gott und Vater. Wie bei einer Bergwanderung, wenn man so hochsteigt, sind wir hier eigentlich bei der Spitze angekommen. Nicht nur Tonspitze, sondern auch wirklich inhaltlich. Alles, was vorher aufgelistet worden ist, Glaube, Taufe, Herr, hat hier in Gott, dem Vater, seinen Ursprung und seinen Anfang. Jesus und der Heilige Geist wirken im Auftrag von Gott, dem Vater. Der Glaube, der eine Glaube, ist ein Geschenk von Gott. Und es ist auch ein Geschenk, das sich Gott in der Bibel uns offenbart. Wenn wir in der Bibel lesen, dann erfahren wir, wer Gott ist und was er für uns parat hat. Die christliche Gemeinde, sie steht auf diesen Pfeilern, die Paulus hier aufzählt. Ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater. Und es ist völlig klar, man könnte zu jedem von diesen Stichworten mindestens ein paar hundert Seiten schreiben. Das haben auch genügend Theologen gemacht. Karl Barth zum Beispiel. Das ist das absolute Fundament, auf der Einheit geschehen kann, auf der Einheit gelebt werden kann. Und auf diesem Fundament kann auch Allianz gedeihen, dieser Allianzgedanke. Da kann Allianz in Basel und Umgebung gedeihen. Aber im Prinzip ist ja auch der Bund FEG, wo wir angehören, auch nichts anderes als eine Allianz von Gemeinden, die dieses Fundament haben. Ich war am Donnerstagmorgen an einem Basler Leitertreffen im House of Prayer und da waren etwa 30, 40 Leiter so aus der Region. Und das war so ermutigend und so bewegend, aus so vielen verschiedenen Denominationen, auch Lukas Kunder, der am letzten Sonntag gepredigt hat, da haben wir nicht irgendwie eine Wischiwaschi-Allianz gehabt, sondern wir haben wirklich bekannt, hey, was ist unser Kernbusiness? Was ist unser Fundament? Und dann haben wir uns im Kreis gegenseitig den Segen zugesprochen, uns gegenseitig gesegnet für die Arbeit an den ganz verschiedenen Orten, wo wir sind. Und ich finde das ehrlich gesagt ein sehr gutes Zeugnis und ich bin sehr gespannt, was sich daraus entwickelt. Denn unser Auftrag bezüglich Einheit, finde ich eigentlich dieser Satz, eigentlich das Zentrale, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Lasst uns noch zusammen beten. Ja, Herr Jesus, du siehst, das Thema Einheit ist ein sehr angefochtenes Thema. Eine Einheit, das ein Thema, was unter Beschuss steht. Und hilf uns, diese Einheit, die du gegründet hast, nicht wir, die du gegründet hast, dass wir die nicht leichtfertig verspielen wegen irgendwelchen Grabenkämpfen. Und ich bitte dich um Geduld und Liebe, dass wir in einer guten Art miteinander umgehen können und Differenzen miteinander anschauen können. Ich will dir danken für die Einheit, die du geschenkt hast hier in der Gemeinde, auch unter den Gemeinden in Basel und der Region. Und ich will dir danken für die Allianzgebetswoche, die uns Mut gemacht hat, zu sehen, dass so viele Christen hier in der Region am gleichen Strang ziehen und auf deinem Fundament stehen. Amen.